Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Zu sagen, jedes fünfte Kind ist davon anscheinend doch betroffen, dass man nicht sagen kann, es ist überwiegend doch in einem Zustand des Wohlbefindens, sondern wir finden da eben Dinge, die uns doch nachdenklich stimmen sollten. Und das, finde ich, ist viel zu viel.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Wohlbefinden von jungen Kindern erkennen und stärken. Ungefähr ein Drittel der unter Dreijährigen werden in Deutschland in Kindertageseinrichtungen betreut und einige von ihnen mehr als 45 Stunden pro Woche. Die außerfamiliären Betreuungsorte tragen eine hohe Verantwortung, des Wohlbefindens der Kinder zu gewährleisten und eine gesunde Entwicklung sicherzustellen. Das kindliche Wohlbefinden gilt auch als entscheidender Qualitätsindikator für pädagogische Einrichtungen. In dieser Podcast-Folge möchten wir das häufig noch als unscharf beschriebene Konzept des kindlichen Wohlbefindens und deren Merkmale und Bedingungen genauer ansehen und einen Einblick in die frühpädagogische Forschung erhalten. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Frau Professorin Susanne Viernickel zu einem Gespräch eingeladen. Frau Viernickel war viele Jahre als Direktorin und Professorin der Pädagogik der frühen Kindheit an der Universität in Leipzig tätig und leitete verschiedene Forschungsprojekte, über die wir in diesem Podcast sprechen möchten. Herzlich willkommen, Frau Viernickel.
Ja, hallo.
Gibt es zu Ihrer Person noch etwas, was Sie ergänzen möchten?
Nein, da gibt es gar nichts weiter. Und wenn, dann flechte ich das ein, wenn wir zu den Themen kommen.
Wunderbar, ich freue mich. Genau, dann starten wir auch wirklich direkt mit dem kindlichen Wohlbefinden. Ja, eingangs wäre es, glaube ich, eine Hilfe für alle Hörer und Hörerinnen, wenn wir das Wohlbefinden von Kindern einmal beschreiben. Also wie lässt sich Wohlbefinden beschreiben und woran kann man Wohlbefinden von jungen Kindern erkennen?
Das ist wirklich eine Frage, die uns auch umgetrieben hat, bevor wir dann uns entschieden haben, das zu beforschen. Weil das nicht so eindeutig ist und es ist auch oft, wird oft sehr verkürzt gesehen. Und zwar im Alltag zum einen, oft geht man ja davon aus, ich erkenne Wohlbefinden daran, wenn ein Kind nicht weint, wenn es irgendwie einen einigermaßen entspannten Eindruck macht, dann wird sich's schon wohlfühlen. Und das ist relativ verkürzt, obwohl es auch sehr wichtig ist, das emotionale Ausdrucksverhalten, das ist schon eine Komponente. Aber es ist eben beileibe nicht alles. Und noch mehr verwundert hat uns dann, dass das eben auch in der Forschung relativ verkürzt zum Teil gesehen wird. Aber Sie hatten ja gefragt, was ist denn noch Wohlbefinden? Woran kann man das noch erkennen oder wie kann man es beschreiben? Und uns hat sehr dieses biopsychosoziale Modell von Gesundheit geholfen, was wir übertragen haben auf Wohlbefinden. So dass wir sagen, eigentlich müssen wir uns biologische, körperliche Faktoren ansehen. Wir müssen auf das psychologische Wohlbefinden und auf das soziale Wohlbefinden schauen. Und das ist auch in der Literatur und Forschung durchaus eingeführt. Was meine ich jetzt damit? Also ich komme mal zum biologischen Wohlbefinden. Das ist eben wirklich das körperliche Wohlbefinden. Also die Frage, inwiefern Kinder ihren körperlichen Bedürfnissen nachgehen können. Und dass auch also eine Passung besteht zwischen den Bedürfnissen und der Umwelt. Sprich, haben die Kinder genügend Schlaf? Können sie essen und trinken, wann sie es brauchen und es möchten? Und auch der Bewegungsdrang spielt bei den jungen Kindern vor allen Dingen eine Rolle, dass sie dem nachkommen können. Dann gibt es das psychologische Wohlbefinden, für mich auch ein sehr spannendes Element. Da geht es darum, wie stark Kinder sich in ihrer Identität oder Persönlichkeit auch als kompetent wahrnehmen, als selbstwirksam wahrnehmen, also dass sie das, was sie sich vornehmen, auch erreichen können, Erfolgserlebnisse haben, auch Autonomie erleben, also wirklich dann Dinge zu Ende bringen können zum Beispiel oder das, was sie wollen, dann auch tatsächlich durchführen können. Das ist ja gerade auch in der Kita immer ein wichtiges Thema.
Total, ja.
Ja, aber eben auch im Spiel sich vertiefen und merken, ich kann im Spiel dann auch mal über mich hinauswachsen. Gehört auch dazu. Wir können ja auch sehr gut in uns hineinspüren und merken auch oder können davon ableiten, was ist uns denn wichtig für Wohlbefinden als Erwachsene. Und da kann man schon auch vieles vergleichen und vieles analog sehen, natürlich nicht alles. Und dazu gehört dann auch noch das soziale Wohlbefinden, auch eine sehr wichtige Komponente, weil wir sind ja nicht nur individuelle Persönlichkeiten, wir sind ja auch soziale Wesen. Und im sozialen Bereich ist es zum einen, dass sich aufgehoben fühlen, die emotionale Sicherheit und zum anderen aber auch sich in einer Gruppe zugehörig fühlen. Also diese Teilhabe zu erleben im Gruppenkontext, sich als Teil wahrzunehmen. Das kann einfach sein, im Morgenkreis zu merken, oh ja, wir sitzen jeden Morgen alle zusammen und ich bin da ein Teil und ich kann da was sagen, wenn ich das möchte. Das kann aber auch sein, Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen, beim Tischdecken, beim Teller abzählen und so weiter. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn man in der Gruppe dann mit anderen Kindern spielt und in dem Zusammenhang vielleicht gemeinsam etwas baut im Sandkasten oder so und an einem gemeinsamen Thema dran ist. So, jetzt habe ich schon so eine ganze Reihe von Dingen benannt.
Ja, und wenn man sich das so vorstellt, könnte man sich, ne, an diesen kleinen Beispielen entlanghangelten Kind vorstellen, was durch Wohlbefinden strotzt oder an dem man erkennt, ach Mensch, ja, das ist Teil der Gruppe, es fühlt sich wohl, es hat geschlafen, es ist satt, also alles ist irgendwie gerade ganz gut erfüllt. Und dem gegenüber steht ja das Stresserleben und das Unwohlsein eines Kindes. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist, wir sehen eher ein Kind vor uns, was dysreguliert ist, wie ja, oder welche Signale würden eher dafür sprechen?
Man kann zum einen ja sagen, wenn diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, diese Elemente nicht vorhanden sind, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass es ja, dass es irgendwie nicht hundertprozentig im Wohlfühlen ist, das Kind, oder Wohlbefinden erleben. Das ist aber nichts Schlimmes. Also man sollte nicht denken, dass nur wenn das alles immer gegeben ist, fühlt sich ein Kind wohl oder dann hat man seinen Auftrag erfüllt oder so. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Und in der Forschung wird dann vom Flourishing gesprochen. Und das ist wirklich so, wenn sich ein Kind oder auch als Erwachsener, wenn man sich fühlt wie ein Fisch im Wasser, wenn alles rundum stimmig ist und einfach man so im Flow ist, mit sich und der Welt zufrieden. Das wäre dieses Flourishing. Aber wer erlebt das schon 24/7? Also 24 Stunden am Tag oder eben den ganzen Tag während eines Aktwachen, während der Wachzeit eines Kindes. Das geht ja gar nicht. Und deshalb kann man sagen, gut, also ein gewisses Maß an Wohlbefinden sollte die meiste Zeit des Tages da sein, aber Kinder haben auch Konflikte, dann haben sie Stress, dann sind sie unzufrieden, weil ein anderes Kind den Besitz weggenommen hat. Und im aktuellen Wohlbefinden ist man dann vielleicht eingeschränkt, aber im sogenannten habituellen Wohlbefinden, nämlich so insgesamt gesehen, über auch einen gewissen Zeitraum, über das, was man auch an Kompetenzen hat und dann einsetzen kann, kann das Wohlbefinden dieses Kindes trotzdem hoch sein, weil es sich nach kurzer Zeit wieder regulieren kann und vielleicht was anderes findet oder sogar in die Aushandlung geht und dann irgendeinen Kompromiss aushandelt, auch mit Hilfe von Erwachsenen. Und Sie haben jetzt ja nach dem Stress gefragt und nach der Dysregulation. Und das ist schon noch mal etwas anderes. Da kann man eben auch auf diese Elemente schauen, die wir uns gerade schon angesehen haben. Aber eigentlich wird der Begriff der Dysregulation eher in Zusammenhang gebracht mit sehr jungen Kindern, mit Säuglingen oder eben wirklich Kleinkindern, auch im ersten Lebensjahr, zum Teil noch im zweiten Lebensjahr und mit den sogenannten Feinzeichen. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, weil wir ja wissen, dass Kinder ab dem ersten Lebenstag an uns Signale geben. Sie sind ja kompetent. Sie können ja in den Ausdruck gehen und uns zeigen, woran wir sind und was gerade bei dem Kind vielleicht vorgeht. Wir müssen es nur lesen lernen, was schon schwierig genug ist. Und diese Feinzeichen, die gehen auf ein Konzept zurück von Ahls und Brazelton. Und die gehen davon aus, dass es so vier verschiedene Systeme gibt. Und auf diesen, die muss man sich wie so eine Pyramide vorstellen. Und das sind Regulationsebenen. Und die allererste Regulationsebene ist das sogenannte autonome System, also das, was physiologisch tatsächlich abläuft. Und bei Säuglingen kann man zum Beispiel eine Dysregulation oder hohen Stress erkennen, wenn die Hautfarbe sich verändert. Wenn das Kind plötzlich hektische rote Flecken bekommt, zum Beispiel. Ja, oder wenn es anfängt zu zittern. Junge Säuglinge, wenn sie gestresst sind, zittern am Körper. Und da merkt man ganz stark, das gesamte System, auch dieses autonome System, ist außer Balance geraten und wir müssen unbedingt was tun, müssen unbedingt helfen zu regulieren. Diese zweite Ebene wäre das motorische System. Und da sieht man auch an jungen Kindern, was haben die für eine Körperspannung vor allen Dingen, den Muskeltonus. Und da gibt es Kinder, die oft sehr schlaff wirken, was ein Problem sein kann und ein Hinweis für Stress. Es gibt aber auch Situationen, in denen Kinder zu angespannt sind. Also Stress drückt sich dann durch einen sehr hohen Muskeltonus aus, durch so ein Versteifen. Das merkt man als Elternteil dann oder auch als Fachkraft, wenn man die jungen Kinder in der Betreuung hat, auch fast noch eher, als wenn die Kinder einen sehr geschlaffen, sehr geringen Muskeltonus haben. Dann gibt es das dritte System, das ist dieses System der Schlaf- und Wachzustände. Also wir regulieren Kinder Schlafen und Wachsein. Und alle, die mit jungen Kindern zu tun haben, wissen, dass das ein Thema ist, was auch deutlich über das erste Lebensjahr hinausgeht. Diese Regulation ist oft, also es dauert, bis die sich eingespielt hat. Und Kinder benötigen, wie ja generell in der Regulation am Anfang, auch sehr stark die Hilfe von ihnen vertrauten Personen, damit sie überhaupt auch das selbst erwerben und dann irgendwann selbst in die Regulation kommen. Aber man merkt eben, wenn da eine Disbalance und Stress ist, dann schreien die Kinder, dann quengeln sie, dann überdrehen sie ja auch manchmal, ne, aber sind aber nicht richtig aufmerksam, gucken auch oft zu einem Gegenstand und dann sofort wieder weg, also fokussieren sich nicht mehr. Dann merkt man, dass so diese, ja, dass sie eigentlich das Bedürfnis nach Ruhe haben, aber selbst nicht da reinfinden. Und dann gibt es eben, aber erst an der obersten Stelle, an der Spitze der Pyramide, das interaktive System. Und das ist dieses System, womit Kinder regulieren den Kontakt zu anderen Menschen, also die Interaktion. Und da merkt man, wenn Kinder den Blick abwenden, wenn sie einen ernsten Gesichtsausdruck machen oder gar nicht reagieren, dass sie Probleme haben, das zu regulieren. Und daran kann man auch wieder Stress erkennen. Bei all dem merkt man ja schon, um das zu erkennen, muss man einem Kind sehr nahe sein.
Nah sein, vielleicht sogar in Beziehung sein. Und ich will auch noch mal einen Satz, den Sie zuvor gesagt haben, dick anmerken. Das sollte nicht das Ziel der Fachkräfte sein, dass Kinder immer ein Wohlbefinden sind. Gleichzeitig aber wichtig, dass wir die Feinzeichen erkennen und beobachten und darauf eingehen. Und Sie sagten gerade auch an der Spitze zu regulieren, ne? In den Kontakt zu treten, zu gucken, was braucht das Kind gerade.
Ja, also jetzt waren das ja so die Dinge, die eben eher für die sehr jungen Kinder zutreffen. Jetzt stellen Sie sich ein zweijähriges, ein zweieinhalbjähriges Kind vor, das wird nicht mehr zittern, wenn es dysreguliert ist, ne? Das sind eben eher dann doch die Säuglinge. Aber bei den etwas älteren Kindern und bei etwas älter meine ich jetzt so, weil wir da auch in der Forschung drauf fokussieren, die Kinder im zweiten Lebensjahr oder im dritten Lebensjahr, was ja für manche die sehr jungen Kinder sind. Aber bei denen erkennt man dann jetzt mal im Beispiel des Kita-Kontextes, dass sie doch über den Tag hinweg häufiger Phasen von Niedergeschlagenheit zeigen. Ja, also eher doch mit einem traurigen Gesichtsausdruck, sehr zurückgenommen, auch von ihren Bewegungen her vielleicht eher zögerlich und langsam sind. Das wäre ein Anzeichen. Oder was wir auch häufiger in unseren Studien beobachten, ist, dass ein Kind nicht ins Spiel findet. Dass ein Kind sich nicht fokussiert auf eine Sache, für die es sich begeistert, für die es sich einfach interessiert, wo es explorieren möchte, sondern es sind nur sehr kurze Sequenzen. Kind wechselt dann wieder den Gegenstand des Interesses, kommt aber nicht dazu, wirklich eben daraus Wohlbefinden zu schöpfen. Während Kinder, die sich vertiefen, die mit Genuss eine halbe Stunde lang bestimmte Dinge versuchen hinzubekommen oder zu einfach sich anzuschauen, wie Dinge funktionieren, ein Puzzle fertigzustellen, was auch immer, irgendetwas, wenn sie klettern, irgendein Ziel zu erreichen, dann sind sie im Wohlbefinden, dann kommen Sie also mit sich, mit Ihrem Körper, mit Ihrer Koordination, wie auch immer, an Punkte, wo Sie daraus eben etwas für sich als Person ziehen. Und manche Kinder erreichen das aber in bestimmten Kontexten sehr selten. Auch daran kann man Wohlbefinden erkennen. Und das sind meiner Meinung nach Aspekte, die jetzt nicht so immer im Vordergrund stehen und wo nicht alle sagen würden, ja klar, das habe ich schon immer mit Wohlbefinden, assoziiert.
Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch die eine Hörer oder Hörerin, also den einen Hörer oder die eine Hörerin gibt, die sagt, ja, ich beobachte gerade, wenn ich zuhöre, so meine Kindergruppe und mir fallen da vielleicht zwei, drei Kinder ein, bei denen ich vermute, ah, da ist vielleicht gerade nicht so ein hoher Grad an Wohlbefinden. Da bräuchte es gerade mehr, vielleicht sind da bestimmte Stressfaktoren, mehr angesprochen, als ihr lieb ist. Und die Frage dann, ja, was kann sie denn tun? Und da überlege ich jetzt gerade an dieser Stelle, ob es klug wäre, erst nochmal in die Forschung reinzugucken und zu schauen, was haben Sie mit dem vielleicht Stimmtsprojekt und auch in dem aktuellen Woge erforscht, um dann die Frage nochmal aufzuwerfen, wie können Fachkräfte das stärken oder ob das auch schon ohne dessen gut zu beantworten ist.
Ich glaube, wir können gut in die Forschung mal reinschauen.
Ja.
Und daraus ergeben sich dann auch solche Erkenntnisse vielleicht oder etwas, was da hilfreich sein könnte.
Wunderbar, super gerne. Genau, was ich jetzt so rausgesucht habe, aber vielleicht mögen Sie auch noch was von anderen Projekten erzählen. Es ist zum einen das STIMS, das Forschungsprojekt, ne, wo Stimulation und Stress oder Stimulation oder Stress eine Rolle spielt und gerade angesprochen das WOGE-Projekt. Große Projekte, mögen Sie etwas darüber erzählen?
Ich erzähle gerne was zu dem Ausgangspunkt. Das ist ja dieses STIMS-Projekt, Stimulation oder Stress. Daher kommt dieses Akronym. Und in diesem Projekt, das habe ich ja gemeinsam mit der Kollegin Rahel Dreyer von der Alice-Salomon-Hochschule angeleiert und geleitet dann auch. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein sehr, sehr interessantes und auch erfolgreiches Projekt gewesen. Wir haben mit relativ wenig finanziellen Ressourcen sehr viel Daten erhoben. Unsere Frage war ja, wie man überhaupt Wohlbefinden erfassen kann. Also da waren wir ja noch am Anfang. Das, was ich jetzt erzähle, ist ja schon ein Resultat dessen. Also wie kann man Wohlbefinden denn überhaupt erheben? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Wir haben damals Videografien gemacht von circa 130 Kindern im Freispiel. Das waren die ein- und zweijährigen Kinder, also 12 bis 36 Monate roundabout. Und haben aber auch Cortisolproben genommen. Also dieses physiologische Maß der Cortisolbestimmung im Speichel haben wir genutzt. und haben darüber auch nochmal versucht zu schauen, kommt man da auf die Spur von vielleicht gereguliertem Wohlbefindens, ähnlichem Mustern oder finden wir da auch Stressmuster. Aber im Fokus waren schon die Videografien. Und die haben wir dann mit einem Softwareprogramm, Interact heißt das, analysiert. Und das bedeutet, wir konnten wirklich sekundengenau aufzeichnen, zum Beispiel den emotionalen Ausdruck von Kindern. Also wann hatten wir ja eher mit einem entspannten emotionalen Ausdrucksverhalten zu tun? Wann haben wir Signale der Niedergeschlagenheit gesehen? Wann haben wir wirklich hohe Aktivierung gesehen, entweder positiv, dass ein Kind sich super gefreut hat und man eben wirklich gemerkt hat, jetzt gerade ist es gerade in einem Zustand der großen Freude und Lust oder eben auch des Ärgers oder der Wut, also wenn Kinder dann geweint haben. Und wir haben aber auch sehr viele andere Elemente von Wohlbefinden, zum Beispiel in welchem sozialen Austausch sich die Kinder gerade befinden, mit Erwachsenen, mit anderen Kindern. Oder eben dieses Vertiefen ins Spiel, was wir Aktivierung von Bildungspotenzialen genannt haben. Wann konnte man das beobachten? Und ein vierter Bereich war die emotionale Sicherheit, dass wir geschaut haben, wann signalisieren Kinder denn emotionale Bedürfnisse nach Trost, nach Zuwendung, danach, dass sie einfach Unterstützung bekommen, weil sie vielleicht ein Spielzeug nicht erreichen. Und bekommen Sie daraufhin auch eine Reaktion und wie fällt die aus? Also fällt die im Sinne der Kinder aus oder eben nicht? Werden Sie getröstet? Erhalten Sie Körperkontakt? Das haben wir auch alles angeschaut. Und das waren unglaublich aufwendige Analysen. Und aber auch darüber haben wir auch einen enormen Datenschatz, weil wir wirklich schauen können, wie stellt sich das für jedes einzelne Kind dar? Man kann sowas wie eine Verhaltenspartitur daraus machen, dass man über die 20 Minuten, die wir videografiert haben, mehr hätten wir gar nicht analysieren können, wirklich sehen kann, wie in einer Partitur, wann macht das Kind sekundengenau was und wann kommt auch mal eine erwachsene Bezugsperson ins Spiel und gibt zum Beispiel Unterstützung und so weiter. Also das
Super
sind
spannend, Wahnsinn, ne? Also super, super spannend. Und wahrscheinlich auch die Individualität der Kinder untereinander, also auch da zu schauen, ne? Jedes Kind, ich meine, wir können keine Schablone, wir wissen es drauflegen und sagen, wenn ich das tue, dann tue ich das. Das wäre ja so schön und einfach oder vielleicht auch nicht schön, aber es wäre auf jeden Fall einfacher, sondern auch die Individualität eines jeden einzelnen Kindes, Wahnsinn.
Ja, und dann haben wir dazu noch, und da muss ich wirklich sagen, da haben auch die studentischen MitarbeiterInnen und vor allen Dingen die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die Christine Stammer, hat da super Arbeit geleistet. Denn wir haben ja auch noch parallel Bedingungen untersucht. Wir haben also zum Beispiel den Bindungsstatus an die pädagogische Fachkraft bestimmt. Wir haben die pädagogische Qualität gemessen. Da gibt es ja Messverfahren. Das kann man mit der Krippenskala machen mit der sogenannten Krips. Dann haben wir die Eltern befragt nach Stresserleben in der Familie, weil die beiden Systeme hängen ja eng zusammen. Und wenn ein Kind Stress in der Familie erlebt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das auch sich in irgendeiner Weise überträgt in sein Verhalten in der Kita. Das werden wahrscheinlich pädagogische Fachkräfte auch kennen, solche Situationen oder solche Familiensituationen, die sie dann mitbekommen, ne? Dann haben wir die Eingewöhnung rekonstruiert und geschaut, ob die vielleicht problematisch verlief. Wir haben das Temperament des Kindes erhoben, weil Kinder, das haben Sie ja gerade gesagt, die sind sehr unterschiedlich und es gibt sehr schüchterne, zurückhaltende Kinder, die in einer quirligen, großen Gruppe vielleicht andere Herausforderungen haben als Kinder, die sehr sozial interessiert und orientiert sind und die das toll finden, wenn da viele Kinder gleichzeitig da sind. Und auch wenn es mal lauter zugeht, ist das für die vielleicht nicht so störend. Also so diese Dispositionen eines Kindes, das haben wir uns auch noch angeschaut. Und dann noch so Faktoren wie Gruppengrößen oder wie lange das Kind überhaupt betreut wird in der Woche, von denen wir wissen, dass das Stressfaktoren sein können. Na gut, das haben wir jedenfalls alles in der Stimmstudie erhoben. Und das sind Daten, an denen können wir immer noch auswerten.
Und wenn man jetzt so einen Strich drunter zieht, ist wahrscheinlich total schwierig, aber so die Erkenntnis des Projekts, gab es die?
Mehrere. Es gab mehrere Erkenntnisse des Projekts. Eine wichtige Erkenntnis war, dass Gruppenorganisationsformen, also offene Arbeit, teiloffene Arbeit, geschlossene Gruppenarbeit, erstmal für das Wohlbefinden von Kindern nicht ausschlaggebend sind. Das war eine Hauptkernfrage des Projektes, inwieweit denn solche Gruppenorganisationsformen einen Einfluss haben. Oftmals wird ja gesagt, dass offene Arbeit für die sehr jungen Kinder ungünstiger ist. Das konnten wir überhaupt nicht feststellen. Wir konnten aber auch nicht feststellen, dass es grundsätzlich besser ist, sondern wir haben einfach diese einfachen Einflüsse auf das kindliche Wohlbefinden da nicht gefunden. Und wir haben daraus geschlussfolgert, dass es nicht auf die Gruppenorganisationsform ankommt, sondern darauf, wie die qualitativ gestaltet wird, wie die fachlich gut gestaltet wird, wenn auf das Wohlbefinden der Kinder geschaut wird. Also es kommt nicht darauf an, ob ich offen arbeite oder teiloffen oder geschlossen, sondern biete ich den Kindern in dieser Form das, was sie für ihr Wohlbefinden brauchen. Darauf könnte man es bringen.
Also auch wieder, ja, ich sag mal so die Spitze, die Beziehung, die Regulation, bin ich da, sehe ich das Kind mit dem, was es braucht.
Ja, rege ich es an durch auch eine Raumgestaltung und eine Materialauswahl, die Kindern es ermöglicht, selber aktiv zu werden und auch dann mal ganz unabhängig von der Bezugsperson sich auf die Entdeckungsreise zu machen und mit den Peers zu interagieren, auch diese Sachen. Das war so eine Erkenntnis. Ich würde sagen, eine zweite Erkenntnis, die mir wichtig ist, ist, dass wir so quer durch alle Analysen immer so einen Prozentanteil von um die 20% von Kindern gefunden haben, die eben ein eingeschränktes Wohlbefinden haben, die vielleicht auch von vielen Risikofaktoren betroffen sind. Darauf kann ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, die aus verschiedenen Gründen uns zeigen, dass es ihnen nicht so gut geht. Und diese knapp 20%, die sind uns immer wieder mal begegnet. So bei dieser Frage, zum Beispiel des elterlichen Stresses und dann verbunden auch mit bestimmten Aspekten des Wohlbefindens. Und das hat uns dann auch in eher komplexeren Analysen schon nachdenklich gemacht und ist für mich auch ein Antrieb zu sagen, jedes fünfte Kind ist davon anscheinend doch betroffen. Dass man nicht sagen kann, es ist überwiegend doch in einem Zustand des Wohlbefindens, sondern wir finden da eben Dinge, die uns doch nachdenklich stimmen sollten. Und das, finde ich, ist viel zu viel. Und das führt mich dazu, zu sagen, Risikofaktoren sollten bekannt sein und man sollte auf jeden Fall auch seinen Blick schärfen für kindliches Wohlbefinden. Diese Beobachtung und Sensibilität ist meiner Meinung nach der Königsweg auch in der pädagogischen Praxis. Und Kinder, an denen, wo man denkt, dass die vielleicht besonders belastet sein könnten oder vulnerabel sind, verletzlich sind, dass man diesen Kindern diese besondere Aufmerksamkeit widmet und da alles dafür tut, das Wohlbefinden zu stärken.
Wow. Also Risikofaktoren sagten Sie beispielsweise, Stress, Sie sagten auch genau, ne, da besonders wachsam zu sein, auch als pädagogische Fachkraft. Was wäre noch ein Risikofaktor, der da eine Rolle spielen könnte?
Die sind auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen anzusiedeln, diese Risikofaktoren. Wir haben einmal ja eben schon das Temperament angesprochen. Also wenn Kinder eine sehr starke soziale Rückzugstendenzen zeigen, sehr in ihrem, von ihrem Temperament her da doch sehr, sehr schüchtern sind, dann könnte das ein Risikofaktor sein. Bitte nicht falsch verstehen. Ein Faktor für sich genommen, ohne auch die Umwelt zu kennen, kann man niemals sagen, das ist jetzt eine besonders problematische Situation. Aber man sollte aufmerksam dafür sein, wenn man merkt, da ist ein Kind, was eben einfach von der Konstitution her sehr vorsichtig, sehr schüchtern ist. Manche Kinder sind auch sehr frustrationsanfällig. Die sie regen sich sehr schnell auf, die werfen sehr schnell was hin und sie verlässt der Mut und so weiter. Und die brauchen eben auch besondere Unterstützung, um doch zum Beispiel Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen oder Erfolgserlebnisse zu haben und so. Also auch hier wieder ein Risikofaktor, der gar nicht zum Risiko werden muss, aber potenziell könnte. Weitere Risikofaktoren sind tatsächlich die Beziehung zu den Pädagogen. Das ist eindeutig, wenn Kinder in einer Kita keine emotional verfügbare Person haben, der sie vertrauen, dann wird es schwierig, wenn sie 8 oder 10 Stunden am Tag in einer solchen Einrichtung sind und als junge Kinder ja doch sehr häufig am Tag immer noch mal zurückgreifen müssen auf diese sicherheitgebende Person. Also das spielt eine große Rolle. Dann aber auch so Rahmenbedingungen wie Gruppengrößen, sehr hohe Gruppengrößen können ein Problem sein für das Wohlbefinden von Kindern, weil sehr leise Kinder dann untergehen könnten, zum Beispiel. Auch die Fachkraft-Kind-Relation, ich bin jetzt eher auf der strukturellen Ebene, kann eine Rolle spielen. Räumlich-sächliche Bedingungen können Risikofaktoren sein. Stellen Sie sich eine Einrichtung vor, wo sehr hohe Lautstärken die Regel sind. Das ist nicht nur ein Stressfaktor für Kinder, sondern auch für Erzieherinnen oder umgekehrt. Das ist auch nicht nur ein Stressfaktor für pädagogische Fachkräfte, sondern auch für die Kinder. Wenn Kinder überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten haben in den Räumen, kann das zu Stress führen. Wenn die Tagesstruktur sehr unflexibel ist, wenn Kinder sich immer unterordnen müssen unter einen Rhythmus, der nicht der ihre ist, kann das zu Stress führen. Oft auch, ich meine, ich rede hier von Dingen, die Fachkräfte besser kennen als ich, Zeitdruck. Zeitdruck in den Transitionen, also beim Wechsel vom Mittagessen in den Waschraum oder wenn man rausgehen will beim Anziehen in der Garderobe. Da gibt es oft Zeitdruck, da gibt es Stress und dann würde man eben von aktuellem akuten Stress und eben eher Unwohlsein bei manchen Kindern sprechen. Jedenfalls kann es ein Risikofaktor sein. Das sind so ein paar Dinge, die ich jetzt benennen würde. Ich habe ja schon auch den elterlichen Stress, also die Situation in der Familie als einen potenziellen Faktor benannt, den aber Fachkräfte weniger stark beeinflussen können.
Und das, was Sie sagen, ne, die Stressfaktoren für die Kinder, ja, ich glaube, da können genau die Fachkräfte auch nicken und sagen, ja, das ist auch so anstrengend für uns, ne? Viele Kinder, wechselnde Mikrotransitionen alleine zu bewerkstelligen, beispielsweise, ja, das macht halt einen Stress auf verschiedenen Ebenen aus. Und nachdem Sie dieses Projekt, vielleicht jetzt nochmal einen ganz kleinen Schlenker zu Ihrem aktuellen Projekt, nachdem Sie dieses Projekt abgeschlossen haben, ging es über. Kleine Zeitspanne war, glaube ich, schon dazwischen, aber relativ bald in das WOGE-Projekt, Wohlbefindens- und Gefährdungsbeurteilung. Und das geht jetzt aktuell zu Ende. Mögen Sie darüber noch einen kleinen Ausblick schenken?
Sehr, sehr gerne. Das war ja das große Anliegen, dass wir gesagt haben, nach dieser Grundlagenforschung, die Stimmt-Studie schon war, was wir da analysiert haben, das kann man niemals in die Praxis geben. Das ist viel zu komplex und dafür war es ja auch gar nicht gedacht. Aber wir hatten dann schon die Verantwortung gespürt, doch etwas in die Praxis zu geben, haben mehrere Projekte an den Start gebracht. Es gibt ja auch ein Eingewöhnungsprojekt, die Kiwi-Studie. Und da wird im Herder Verlag im nächsten Jahr ja auch ein Buch dazu erscheinen, Kindliches Wohlbefinden im Eingewöhnungsprozess, auch sehr spannend. Und haben aber auch dieses WOGE-Projekt gestartet. Und WOGE heißt Wohlbefinden und Gefährdungen. Und da haben wir in Zusammenarbeit und auch unter Finanzierung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und den Unfallkassen eine Potenzial- und Gefährdungsbeurteilung entwickelt für die Hand von pädagogischen Fachkräfteteams, spezifisch für Kinder in Krippen. Also wir haben uns gefragt, wie können denn jetzt Fachkräfte Wohlbefinden oder aber zu viel Stress erkennen, aber auch wie können sie ihre Bedingungen einschätzen, die vielleicht potenziell Risikofaktoren sein können. Und das Projekt war deshalb aus meiner Sicht besonders, weil wir da mit Kitas ganz eng zusammengearbeitet haben. Wir haben uns 5 Einrichtungen gesucht, die gesagt haben, wir wollen über die 2 Jahre, 2,5 Jahre mit euch zusammenarbeiten, aus 5 verschiedenen Bundesländern, Krippenteams. Und mit diesen Krippenteams haben wir diese Wohlbefindens- und Gefährdungsbeurteilung entwickelt. Wir haben als WissenschaftlerInnen-Team natürlich das gemacht, was man tun muss, Literatur gesichtet, einen ersten Konzeptentwurf gemacht und haben diesen dann aber mit den 5 Teams regelmäßig besprochen. Da sind immer ProjektmitarbeiterInnen zu den Teams gefahren und wir haben Workshops gemacht. Aber in den Workshops haben wir nicht die Fachkräfte geschult, sondern wir haben mit ihnen als Co-ForscherInnen versucht, dieses Verfahren zu verbessern, weiterzuentwickeln, so zu machen, dass es dann für die Praxis auch tragfähig ist und nützlich ist. Und das war ein richtig wichtiger und wertvoller Prozess, der hoffentlich ja dazu beiträgt, dass es jetzt auch praxisadäquat ist und praxistauglich geworden ist. Und dieses ganze Verfahren, dazu würde ich gerne noch 2 Sätze sagen, dass das ist ein sogenanntes Zwiebelmodell. Wir haben das Zwiebelmodell genannt, das ist so schön eingängig. Es hat verschiedene Schichten. Eine Schicht, die äußere Schicht, haben wir auch äußerer Ring genannt. Die muss man sich vorstellen wie einen Qualitätscheck, aber bezogen auf Wohlbefinden von Kindern, den auch das gesamte Team durchführt. Anhand von verschiedenen Merkmalen, die auch üblicherweise in Gefährdungsbeurteilungen erfasst werden, haben wir da Leitfragen, woran die Fachkräfte erkennen oder diskutieren können, wie sieht es denn aus hier mit unseren räumlichen Bedingungen? Wie sieht es denn aus mit unserem Kontakt zu den Eltern? Wie sieht es hier aus mit Spiel- und Lerngelegenheiten für die Kinder? Das kann man in einem Ampelsystem dann von grün bis rot auf so einer Viererskala im Team diskutieren, Beispiele finden und eben zu einer Einschätzung gelangen. Und in einem zweiten Schritt wendet man dieses Ampelsystem dann auf ein einzelnes Kind an. Also kann ein Kind die Potenziale nutzen, die wir hier in der Einrichtung haben. Da kann ich mal ein Beispiel geben. Die Einrichtung hat ein super Eingewöhnungskonzept. Das hat sie alles gut im Griff. Da hat sie für sich gesagt, okay, dieses Merkmal können wir hier für uns mit grün markieren. Grünes Licht. Jetzt gucke ich mir ein einzelnes Kind an und merke, oh, bei diesem Kind hat das aber überhaupt nicht funktioniert. Die Eltern konnten da nicht die Eingewöhnung so mittragen, wie wir das gerne hätten. Und das verlief doch sehr holprig. Für dieses Kind würde man dann da vielleicht orange ankreuzen. Also es ist eben nicht so günstig gelaufen. Und dann hat man schon den individuellen Blick aufs Kind verbunden mit den generellen Rahmenbedingungen. Und
Mit dem
dann gibt
äußeren
es,
Zwiebelring
ja, mit dem
quasi, ne? Also
äußeren
dazu, wie
Zwiebelring.
schön, ja?
Ja, das ist dann dieser mittlere Zwiebelring. Und dann gibt es noch den inneren Ring. Und das ist wirklich eine Wohlbefindensbeobachtung. Da gibt es einen standardisierten Beobachtungsbogen, der auf der Grundlage auch viel von den Erkenntnissen ist, aber noch darüber hinausgehend auch entwickelt wurde. Und das hilft Fachkräften systematisch, anhand dieser Facetten, die ich vorhin auch geschildert habe, das Wohlbefinden eines Kindes in der aktuellen Situation einzuschätzen. Da schauen die Fachkräfte über einen Tag genau hin, am besten 2-mal in der Woche. Also in einer Woche sucht man sich aus und schaut sich dann an 2 Tagen ein Kind mal etwas genauer an, schon mit diesen Facetten im Hintergrund. Man weiß ja dann schon auch, worauf achte ich denn da? Und dann wird das auf einer Rating-Skala, also auf so einer Fünfer-Skala eingeschätzt, ob das jetzt an diesem Tag besonders typisch für das Kind war. Zum Beispiel, das Kind hat einen entspannten Gesichtsausdruck und war die meiste Zeit entspannt und ja, irgendwie hat in sich geruht. Das wäre ein so ein Merkmal. Oder das Kind hat den Kontakt und die Nähe zu anderen Kindern gesucht. Wäre so ein anderes Merkmal und so weiter. Und das wird man auf dieser Skala dann einschätzen von, das war jetzt an dem Tag sehr, sehr typisch für das Kind bis zu teils, teils oder eben, nee, das traf jetzt also heute auf dieses Kind gar nicht zu. Und darüber kann man auch wieder schauen, ist das Kind im Wohlbefinden oder ist es es eben nicht?
Und das sind quasi Materialien, dass jede Fachkraft, also nach Abschluss des Projektes, selbst auch als Team oder auch als einzelne Person das einschätzen kann und quasi so für sich anwenden könnte.
Ja, das wird nach Abschluss des Projekts, was ja sehr bald sein wird, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch da wirken die Unfallkassen als Multiplikatoren sozusagen oder zumindest als Distributoren. Also sie verteilen das. Und wir sind aktuell sehr stark mit ihnen im Gespräch, ob man das noch weiter flankieren sollte, unterstützen sollte durch eine kleine Schulung. Das haben wir dann auch in der Erprobung gemacht. Das haben wir dann noch an die, also 23 Krippenteams auch noch mal erprobt, die Materialien. Das war so dann der zweite Schritt. Und da haben wir sie unterstützt, indem wir eine kleine Schulung gemacht haben und auch noch so Stammtische angeboten haben, dass sie uns doch mal fragen konnten, wie was gemeint ist oder wenn sie nicht weiterkamen. Aber die Idee ist schon, dass es als Material relativ selbsterklärend sein soll. Und wir überlegen gerade, ob es noch so flankierende Unterstützung geben sollte und könnte.
Super spannend. Und jetzt vielleicht auf meine Frage zurückkommt, bevor wir in die Forschung eingetaucht sind. Wenn eine Fachkraft jetzt zuhört und sagt, ah ja, wie gesagt, ich habe so ein, zwei Kinder im Blick, ah, da bin ich mir unsicher. Und sie möchte gern das Wohlbefinden ja beobachten und stärken. Ja, was würden Sie ihr vielleicht jetzt an dieser Stelle mitgeben? Wie könnte sie vorgehen?
Ja, es wird ja diese Materialien geben, mit denen kann man das dann natürlich wunderbar tun. Es gibt bereits eine Veröffentlichung von der Kollegin Rahel Dreyer und Christine Stammer, die sogenannte Wabe, Wohlbefinden von Kindern irgendwie auch erkennen, beobachten, keine Ahnung, auch im Herder Verlag erschienen. Damit kann man auch arbeiten. Das kann man sich aneignen, kann man kaufen und das dann nutzen. Aber ich finde, man kann da auch niedrigschwelliger rangehen. Wenn ich mit Fachkräften arbeite, in Workshops zum Beispiel oder auch manchmal bei Vorträgen, empfehle ich immer, sich an diesem, ich habe es jetzt oder wir haben es genannt, Circle of Wellbeing, also den Kreis des Wohlbefindens zu orientieren. Und der besteht eigentlich aus 4 Schritten. Der erste Schritt ist das Hinschauen. Und das würde ja bedeuten, ich beobachte wirklich erstmal. Und wenn ich eben keine standardisierten oder keine Verfahren habe, dann habe ich vielleicht ja doch mich informiert über diese Facetten. Worauf kann ich achten? Auf den emotionalen Ausdruck eines Kindes, auf die soziale Einbindung, darauf, ob es zu mir so eine Beziehung hat, dass es auch zu mir kommt, wenn es Hilfe braucht, dass ich es dann aber auch unterstütze. Ob das Kind ins Spiel sich vertieft oder nicht. Also man kann ja über diese, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, diese Facetten relativ schnell verinnerlichen, biopsychosozial. Ja, und kann eben dann schauen, was fällt mir denn auf an dem Kind und kann das zum Beispiel einfach auch in einer schriftlichen Form einfach niederschreiben, was einem so auffällt. Und dann wäre der nächste Schritt das Verstehen. Dann muss ich ja daraus einen Sinn machen. Dann muss ich ja versuchen, mir zu vergegenwärtigen, was heißt das denn jetzt und woran könnte das liegen? Ja, also ein Kind, was zum Beispiel noch nicht ins Spiel mit anderen Kindern findet. Ich habe aber beobachtet, dieses Kind guckt schon immer hin zu den anderen Kindern, aber es kommt nicht weiter. Und das macht es aber unzufrieden und deshalb findet es auch selber nicht richtig ins Spiel. Dann habe ich schon mal verstanden, okay, dass es sich nicht vertieft ins Spiel, könnte vielleicht daran liegen, dass ihm noch sowas wie eine Brücke fehlt, ins Spiel der anderen Kinder zu finden. Ja, und das würde ich natürlich ein bisschen breiter versuchen, könnte mir auch vorstellen, noch zu schauen, ist es denn wirklich schon gut angekommen? Wie verlief eigentlich die Eingewöhnung? Solche Dinge. Aber dann versuche ich es eben zu verstehen, was ich beobachtet habe. Ideal im Team. Zu zweit zumindest, ne? Aber wenn das nicht so ist, dann halt auch alleine. Man kann sich ja auch diese Gedanken alleine machen. So, und dann fange ich an, mir zu überlegen, was kann ich denn jetzt unterstützend tun? Das ist ja eine ganze Menge. Wenn ich verstanden habe, da ist ein Kind, das möchte mit anderen Kindern spielen, kommt aber noch nicht da so hin, weil ihm noch Strategien fehlen oder es noch zu schüchtern ist, sich nicht traut, dann kann ich mir überlegen, ich versuche, andere Kinder einzuladen, wenn dieses Kind gerade mal mit mir vielleicht etwas tut. Oder ich setze mich dazu und lade aktiv dieses eine Kind ein, mit anderen Kindern etwas gemeinsam zu machen. Und bin dann praktisch selbst die Brücke oder das Bindeglied. Ja, kann man sich vieles andere auch noch überlegen, aber das wären dann so die Maßnahmen. Oder man hat den Eindruck, das Kind ist irgendwie gestresst und weiß aber nicht richtig wie und einem, warum. Und einem fällt auf, eigentlich weiß ich gar nicht genau, was gerade zu Hause vorgeht. Dann würde ich als Maßnahme vorschlagen, ja, dann reden wir doch einfach mal mit den Eltern, sprechen wir die mal in einer ruhigen Minute an. Versuchen sie mal zu erwischen, wo man mal auch ein bisschen Zeit hat zu reden, ohne sie gleich darauf festzunageln natürlich. Also das wären dann so die Maßnahmen, also handeln. Ja, sehen, verstehen, handeln. Und irgendwann überprüfe ich es dann. Das ist dann so der vierte Schritt in diesem Circle of Wellbeing. Eigentlich ist das nicht schwierig, aber es ist auch mit ein bisschen Ressourcen verbunden, vor allen Dingen vielleicht aber auch mit der Bereitschaft, wirklich so da mal ranzugehen. Und ehrlich gesagt, was man oft macht im pädagogischen Alltag, und ich meine das nicht als Vorwurf, überhaupt nicht, weil der pädagogische Alltag ist so komplex und anspruchsvoll. Ja, aber was man oft macht, ist, dass man erst handelt und vielleicht danach erst versucht zu verstehen oder auch gar nicht, sondern weil man routiniert bestimmte Programme bei sich selbst abspult. Da ist es manchmal sehr, sehr gut zu sagen, nee, der erste Schritt liegt im Beobachten. Ja, bitte erstmal nicht handeln. Es gibt Situationen, da muss man handeln, aber.
Ja, also eins meiner Lieblingszitate ist tatsächlich, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Also auch da zu schauen, ne? Nicht gleich bei jedem Reiz zu handeln und sich dann zu wundern, oh, es passiert gar nichts oder es passiert immer das Gleiche, sondern da zu entschleunigen und nochmal zu schauen, woran könnte das denn liegen? Frau
Ja.
Viernicke, wirklich tausend Dank für das sehr wissenschaftliche und gleichzeitig, ich glaube, das ist so wichtig, praxisnahe Gespräch. Ich denke, es war für ganz viele Hörer und Hörerinnen so viel dabei, wo sie gleich wissen, ah ja, Mensch, und da könnte ich hingucken und das könnte ich machen und da könnte ich mich noch vertiefend mit beschäftigen. Abschließend stelle ich total gerne die Frage, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten, vielleicht nur eine einzige, hätten Sie noch ein kleines Geschenk für die Hörer und Hörerinnen?
Mache ich sehr gerne. Ich könnte jetzt sagen, wir müssen die Politik in die Verantwortung nehmen und die Rahmenbedingungen für Familien und Kitas ändern. Und das ist sicherlich auch richtig. Ich setze mich auch sehr dafür ein. Ich möchte aber hier was anderes mitgeben. Ich finde die Aussage und das Verständnis von Janusz Korczak, dem großen Pädagogen, so bedenkenswert. Er hat ja vieles Bedenkenswerte gesagt. Ich beziehe mich jetzt auf einen Satz. Jedes Kind hat ein Recht auf den heutigen Tag. Also Kinder leben im Hier und Jetzt. Und daher gilt es, ihr subjektives, aktuelles Wohlbefinden im Blick zu haben und ernst zu nehmen. Auf diesem Satz aufbauend haben wir die Verpflichtung und die Verantwortung und können auch die große Ressource, würde ich sagen, das Wohlbefinden eines Kindes im Hier und Jetzt, im Blick zu haben. Und wenn ich Verantwortung für das Aufwachsen von jungen Kindern übernehme, in der Familie, in der familienergänzenden Betreuung, als Krippenpädagogin, als Tagesmutter, als Tagesvater, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich einen großen Einfluss darauf habe, ob ein Kind Wohlbefinden im Hier und Jetzt erlebt oder ob es häufig Unwohlsein oder Stress erlebt, vielleicht so häufig, dass es eben seiner guten Entwicklung nicht mehr zuträglich ist. Aber umgekehrt finde ich, dass jeder Einzelne wirklich im Leben des Kindes einen Unterschied machen kann. Und das jeden Tag. Man muss es nicht jeden Tag immer wieder tun, also sehr über die ganze Zeit tun, aber man kann jeden Tag einen kleinen Unterschied machen.
Vielen, vielen Dank, Frau Viernickel, für das wirklich sehr bereichernde Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und bei allen Hörern und Hörern möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie. Hat Spaß gemacht.